Vom Heft Nummer 7, heute die Lektion Nummer 3, Jona predigt in Ninive. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Jona 3,7. Als ich diese Hefte geschrieben habe und dieses Heft hier über die Propheten, ganz besonders wurde ich sehr beeindruckt, weil ja, als ich die Bibel die ersten Male gelesen habe, da habe ich ja wenig verstanden den Zusammenhang zwischen die verschiedenen Propheten. Heute kann ich ja diesen Zusammenhang verstehen, ja auch wegen dieser Tabelle, die ich hier auf Seite 5 gemacht habe. Um das hier zu erklären, letzte Woche habe ich ja oft genannt, diese Tabelle, weil da man da das besser verstehen kann, diese Reihenfolge, die ja in der Bibel jetzt nicht die zeitliche Abfolge spiegelt, sondern ein anderes Kriterium, die Größe der Bücher und so. Aber eines, was mir auch total, das mir aufgefallen ist, was mich beeindruckt hat, als ich die Propheten studiert habe, ist, dass alle Propheten ganz besonders sind. Das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich so das sage, weil als ich ja die Propheten gelesen habe, habe ich die ja, sagen wir so, ziemlich ähnlich, alle über einen Kamm geschert sozusagen, weil ich gedacht habe, ja okay, die Propheten, die sagen immer, tut Buße und der Messias kommt und so, ne? Im Grunde sagen alle das Gleiche. Aber als ich die Propheten studiert habe, jeden Einzelnen, und mich beschäftigt hat, wann hat er gelebt, zu welcher Situation, zu welchen Leuten er gepredigt hat und so weiter, habe ich gemerkt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass alle Propheten ganz besondere Werke hatten. Dass ja nicht zwei Propheten das Gleiche gemacht haben. Wenn auch zwei Propheten zur gleichen Zeit gelebt haben, aber die haben eine andere Betonung in ihrer Arbeit und so weiter. Die haben immer was Besonderes. Und Jona ist sowieso ganz besonders. Jona, ne? Und was ist dann so besonders am Leben vom Jona oder an seine Arbeit? Ich würde einfach sagen, dass alle anderen Propheten, die haben eine Botschaft. Die Botschaft, die sie haben, ist ja eine verbale Botschaft. Die sagen Wörter, die sagen dem Volk eine Botschaft, die sagen, Gott hat gesagt dies und das. Und okay, Jona hat auch so eine Botschaft zum Volk von Ninive. Gott hat gesagt, die Stadt wird zerstört, wenn ihr euch nicht bekehrt. Okay, das war ja seine Botschaft. Aber die Botschaft vom Buch Jona für uns ist ja eine ganz andere. Das heißt, es ist nicht die Botschaft, wenn wir uns nicht bekehren, wird Gott in 40 Tage Marl oder Buchholz zerstören, sondern die Botschaft, was Jona für uns hat, ist, dass wir hinter den Kulissen vom Leben eines Propheten gucken können. Das ist das Interessante. Die Botschaft vom Buch ist die Art, wie der Prophet sich verhält. Ist sein eigenes Leben, seine Probleme mit dem prophetischen Dienst. Weil man denkt, Prophet, das ist, muss etwas ganz Tolles sein. Er bekommt eine Botschaft, dann geht er hin und predigt und so und alle hören zu. Er geht nach Hause und klopft sich auf der Brust und sagt, guter Diener, du hast was Tolles gemacht und Halleluja und kriegst noch einen guten viel Geld dafür oder sowas. Das heißt, ich sage so, wie viele sich das so vorstellen, wie das Leben eines Propheten so ist. Und Jona kommt uns und erzählt uns genau das Gegenteil. Es erzählt uns, dass ein Prophet seine Zweifel hat, dass ein Prophet zu Gott sagt, ich will das nicht machen, was du von mir verlangst. Was ja nicht anormal ist. Man denkt, Jona war der einzige Prophet, der nicht machen wollte, was Gott ihm befohlen hatte. Aber so wie ich das sehe, ist das nicht der Fall. Ich glaube, dass jeder Prophet mehr oder weniger Momente hat, wo er zweifelt, wo er sagt, Gott, aber das möchte ich nicht machen. Und deswegen ist ja der Prophet Jona so beispielhaft. Er will uns sagen, wenn wir jetzt einer von uns oder jemand, der das Buch Jona liest, eine prophetische Berufung hat und dann irgendwann zweifelt oder so, dann kann er sagen, schau mal, ja, aber in der Bibel gab es auch Propheten, die gezweifelt haben, wie auch zum Beispiel Elia, hat auch seinen eigenen Tod verlangt und so weiter. Und der war ja interessanterweise einer der wenigsten Menschen auf der Welt, dem Gott das gegönnt hat. Ne? Der gesagt, bitte Gott, ich will nicht mehr leben. Und hat Gott gesagt, okay, alles klar, ich nehme dich. Ne? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die bitten Gott, ich will nicht mehr leben. Und Gott sagt, nee, leb schon weiter. Ne? Leb schön weiter. Aber okay, das ist ja ein Thema für sich. Aber die Botschaft ist ja, auch Elia hatte seine Zweifel, hat gesagt, ich will das nicht mehr, ich halte das nicht mehr aus, ein Prophet sein. Propheten sind ja auch nur Menschen oder Missionare. Ja, weil ja der Prophet Jona war ja nicht nur ein Prophet, sondern er war auch ein Missionar. Und ja, aus einer ganz besonderen Sorte. Er war ein kulturübergreifender Missionar, wie man heute so sagt. Das heißt, ein Missionar, der zu einem anderes Land fährt, nicht wie jetzt die meisten Propheten, die nur hier ihre Landsleute angepredigt haben, sondern Jona, der wurde wirklich ja ganz weit weggeschickt, nach Ninive, ein anderes Land. Das lag ja 1000 Kilometer weit weg, ungefähr. Und auch Jona ist auch so interessant, weil ja einerseits ist Jona auch, nachdem ich so viel Schlechtes über Jona geredet habe, muss ich sagen, das Blatt wenden und sagen, aber im Grunde war Jona doch der erfolgreichste Prophet, den es je gab. Weil ja eine Millionenstadt hat sich bekehrt durch seine Predigt. Welche andere Prophet hat das erreicht, dass so viele Menschen sich bekehrt haben? Ne? Und was macht Jona? Er sagt nicht, toll, ich bin der erfolgreichste Prophet und Missionar, den es gab. Nein, was macht er? Er wird noch sauer auf Gott, weil Gott die Menschen nicht tötete. Ne? Das ist wieder so eine Sache. Alles so zeigt, wie menschlich ein Prophet ist. Und ja, und das erkennen wir. Wenn wir den Prophet Jona lesen, dann erkennen wir uns selber da drin. Und deswegen die nächste Überschrift, seine Existenz, wo ich dann verteidige, dass es Jona wirklich gab. Weil es gibt Leute, die sagen, dass Jona ja nur eine erfundene Geschichte ist, weil sie so ein paar Details sind, wie das mit dem Fisch und so. Da gibt's Leute, die sagen, nee, sowas kann nicht sein und so, und deswegen sagen die, Jona wurde erfunden, ist ja nur wie jetzt ein Roman oder so. Aber ich sage, nein, Jona, den gab's wirklich. Und ja, ein paar Argumente, ein Argument ist genau das, was ich gerade erzählt habe, dass diese Details, die sind total so menschlich. Wenn man jetzt einen Roman schreiben würde und sagen, der Prophet, der hat gepredigt und 1 Million Menschen haben sich bekehrt, ne? Dann würde man nie schreiben, in der nächsten Überschrift, aber der Prophet dem hat es gar nicht gefallen, dass so viele Leute sich bekehren haben, sondern er hat gemeckert mit Gott. Ne? Nein, dann würde man schreiben, und er hat gefeiert und so und wurde gelobt und wurde auf den Schultern der Menschen getragen und die haben ihn in die Luft geworfen und so und geschrien, Jona der Größte oder so. Ne? Das heißt, so ähnlich gehen ja Romane normalerweise. Ne? Aber nein, da sieht man, wie wirklich, wie wahrhaftig das, was da drin steht, ist, wie so, wirklich, wie das so im Leben ist, wenn Gott die Menschen oder uns irgendeinen Befehl gibt, okay, wir versuchen das immer zu gehorchen, wir sind ja treue Christen und so, wir versuchen das zu gehorchen, aber es könnte sein, dass wir irgendwann sagen, nee Gott, das möchte ich nicht, das, ne? Und manchmal, was macht Gott manchmal? Der sagt, okay, wenn du das nicht möchtest, okay, dann brauchst du dann nicht, das nicht tun. Aber im Fall von Jona war Gott etwas hartnäckiger. Er hat gesagt, ja, Jona, ich möchte schon, dass du das machst, als Jona nach Tarsis geflohen ist. Ich will wirklich, dass du das tust. Ja, warum hat sich Gott sowas erlaubt? Ja, weil das ist ja gegen das Gesetz. Weil Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben. Und wenn der Prophet nicht prophezeien will, dann ja, hat er ja einen freien Willen. Dann darf ihn Gott nicht zwingen, das zu machen. Aber warum? Woher hatte Gott die Erlaubnis, das mit Jona zu machen? Ne? Jetzt so eine kleine Klammer, ne? Um nachzudenken über unser Leben. Ja, solche Erlaubnisse erteilen wir Gott, wenn wir sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Ja? Du darfst machen, was du willst in meinem Leben. Ne? Ja? Dann sagt Gott, okay, dann ne? Arbeite jetzt ein bisschen mehr. Das heißt, dann, wenn wir ihn nicht gehorchen, dann geht er hinter uns und sagt, hey, du hattest doch gesagt, dein Leben gehört mir. Und du hast ja nicht gehorsam, aber ich will, dass du gehorsam bist. Ne? Deswegen hier, komm zurück. Ne? Und das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir wollen, dass Gott sein Werk tut. Auch wenn wir ungehorsam sind, dickköpfig sind. Aber dass Gott, ich sag mal, so gnädig ist, und hinter uns geht und uns zurückzieht, gegen unseren Willen, uns zum richtigen Weg bringt. Später werden wir dankbar sein und sagen, Gott, danke, dass du hartnäckig warst, als ich rebellisch war. Später werden wir uns bedanken. Und das mit der Existenz von Jona. Ich nenne Matthäus 12,40, wo es steht, denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Matthäus 12,40. Jesus hat hier ein Zeichen gesagt, er hat gesagt, ja, so wie Jona 3 Tage war im Bauch des Riesenfisches, so wird Jesus Christus 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Das heißt, wenn es Jona nicht gab, dann, was bedeutet dann die Auferstehung Jesu? Dann hat Jesus gelogen, weil Jesus war der Sohn Gottes. Er wusste alles. Und wenn es Jona nicht gab, dann sollte Jesus das hier nicht behaupten. Nicht sagen, so wie Jona 3 Tage war im Bauch vom Fisch. Und deswegen muss es ihm gegeben haben. Ja. Und dieses Thema der Existenz von Jona ist auch interessant, weil ja Jona war ein Zeichen für Jesus, obwohl Jona selber nicht prophezeit hat über den Messias, wie jetzt alle anderen Propheten haben immer ihre messianische Prophezeiungen. Jona hat keine solche Prophezeiung, soweit ich mich erinnern kann. Aber er selber war ein Zeichen für den Messias, dass er ja im Bauch vom Fisch war. Und Jona lebte zwischen 790 und 770 vor Christus, sehen wir in der Tabelle. Ne? Immer zurück zur Tabelle und so. Das heißt, er hat ja gelebt 800 Jahre vor dem Dienst Jesu. Mehr als 800 Jahre, bevor Jesus gearbeitet hat. Das heißt, mehr als 100 Jahre im Voraus war Jona ein Zeichen für die Auferstehung Jesu. Und er war auch circa 7 Kilometer von Nazareth zur Welt gekommen. Und wir erinnern uns dieses Argument, was die Pharisäer benutzt haben, um Jesus abzulehnen. Die haben gesagt, schaut in der Bibel und ihr werdet sehen, dass von Nazareth, von Galiläa kein Prophet gekommen ist. Die haben dieses Argument benutzt, was ja ein ganz falsches Argument war, weil Gott hat nie gesagt, ein Prophet ist nur wahrhaftig, wenn in der gleichen Stadt oder im gleichen Land, wo er predigt oder wo er zur Welt gekommen ist, ja auch ein anderer Prophet zur Welt gekommen ist. Gott hat sowas nie gesagt. Aber die haben so ein Argument konstruiert. Die haben gesagt, ja, schau mal, aus Galiläa, daher ist kein Prophet gekommen. Deswegen Jesus, ne, ist auch kein Prophet, weil kein Prophet von dort gekommen ist. Aber Jona ist zur Welt gekommen, nur circa 7 Kilometer von Nazareth. Doch es gab ein Prophet, der von Galiläa gekommen war. Denn es ist ja ein Schlag ins Gesicht der Pharisäer, die ihre Argumente konstruiert haben, künstlich und noch lügnerisch, um Jesus abzulehnen. Nur weil sie Jesus ablehnen wollten. Deswegen haben sie etwas erfunden, was gar nicht wirklich wahr war. Gut, Ninive. Warum wollte Jona nicht nach Ninive? Und da müssen wir uns bewusst machen, wenn wir denken, ja, ein Prophet, der nicht prophezeien möchte, ne, wenn jetzt Gott dich nach, ich sage mal so, nach Spanien schicken würde als Prophetin und dass du dort predigst oder so, dann würdest du vielleicht sagen, okay, aber ich kann ja gar nicht Spanisch sprechen oder so. Ne? Aber im Fall von Jona war das nicht der Grund, warum er gesagt hat, dass er nicht dorthin möchte, weil er ja nicht Aramäisch sprechen konnte oder was war denn die Sprache, was in Ninive gesprochen wurde. Der Grund war ein ganz anderer. Und der Grund war, weil die Assyrer, die waren ja eine Weltmacht, die ja noch nicht Israel angegriffen hatte, aber später, nach ein paar Jahren, würde Assyrien das machen. Ich gucke immer in dieser Tabelle. Samarias Fall 722, das heißt 50 Jahre später. 50 Jahre später hat Assyrien dann Samarien angegriffen. Ja, vielleicht durch diese Predigt von Jona wurde der Angriff von Assyrien auf Israel verzögert, vielleicht um 50 Jahren. Vielleicht durch diese Predigt von Jona, ne, weil das Volk und der König sich bekehrt haben, dann ist so die Bosheit, wurde wieder so reduziert und deswegen wurden die vielleicht nicht so angriffslustig und haben ihren Wunsch, ihre Idee, Israel anzugreifen, ein bisschen verschoben. Das Problem war, dass die Assyrer, die hatten ja eine Taktik, die ganz anders war als die folgende Großmächte, weil die folgende Großmächte waren Babylon und Griechenland und Rom. Und ne, Rom zum Beispiel hatte ja die Politik, die Idee, die Methode, so wenig wie möglich einzugreifen in die Völker, die sie eroberten. Die haben immer gesagt, wir wollen einfach, dass ihr hier Steuern bezahlt und ihr könnt weiterleben und so weiter etc. Aber die Assyrer, die hatten eine ganz andere Idee. Die haben gesagt, wir erobern die Völker und wir verschleppen die Menschen und wir malträtieren die Menschen, damit sie merken, dass die sich unterwerfen müssen, damit sie sich unterwerfen, damit sie je nicht auf die Idee kommen, zu rebellieren und so befestigen wir unsere Macht. Das heißt, durch Terror, die waren total grausam. Die haben zum Beispiel hier den Bürgermeister einer Stadt, nachdem sie eine Stadt erobert haben, haben den Bürgermeister vor den Augen der ganzen Bevölkerung in Stücken zerschnitten. Verstehst du zum Beispiel? Ne? Und noch schlimmere Sachen. Das ist ja nur, ne, um zu erklären, warum die Menschen Assyrien so gehasst haben. Die hatten Angst vor Assyrien. Die wussten, wenn Assyrien ein Land einnimmt, dann machen die ja ganz schlimme Grausamkeiten. Und deswegen hatten die ja so eine Zeit lang Frieden, aber irgendwann haben viele Völker sich aufgestellt und gesagt, so, jetzt ist Schluss und haben Schluss gemacht mit den Assyrern und so. Später, ne? Und andere Völker, wie jetzt die Babylonier, die Griechen und so, haben gemerkt, man muss anders umgehen mit den Leuten. Die raue Gewalt, die funktioniert nicht wirklich langfristig. Und die Römer, die waren die Spezialisten. Die haben den Leuten gesagt, Leute, wir helfen euch, wir geben euch Gerechtigkeit, wir geben euch Straßen, wir geben euch Sicherheit, wir geben euch alles. Ihr zahlt nur die Steuern. Das heißt, die Römer, deswegen hat das Römische Reich so lange gedauert, angehalten, weil die, ne, die haben sich so, so wenig wie möglich eingemischt in den Leben der Leute. Aber deswegen waren die Assyrer so gefürchtet und so gehasst und deswegen, als Gott Jona gesagt hat, fahr nach Ninive und lade die Menschen ein, sich zu bekehren und so, dann hat er gesagt, nee, zu den Assyrern dahin fahre ich nicht und hat dann ein Schiff genommen in der anderen Richtung und dann weißt du die Geschichte, ne, er wurde geworfen ins Meer und vom Fisch, ne, vom Fisch geschluckt und so weiter. Ne, und dann gibt's dann Leute, die sagen, ja, aber ein Wal, der kann gar nicht einen Mensch schlucken, weil die Wale, die haben doch so einen schmalen Rachen. Ne, aber dann müssen wir entgegenkommen und sagen, aber die Bibel sagt nicht, ein Wal hat Jona geschluckt, sondern ein Fisch. Und es gibt ja andere Fische als Wale, zum Beispiel ein sogenannter Kaschelot, der könnte das machen. Sehr seltenes Tier, aber sowas gibt's. Ihr könnt das machen. Lass mal sehen. Schlüsselthema Verneinung des Exklusivismus. Ja, weil das war auch komisch, dass Gott Jona sagt, geh hin zu den Assyrern. Da gab's andere Gründe, warum das komisch war. Und einer der wichtigsten Gründe ist, dass Gott das nirgendwo anders gemacht hat. Gott hat zu keinem anderen Prophet gesagt, geh zu Babylon oder geh zu Griechenland oder geh zu, das heißt vom Alten Testament, keinen anderen Patriarchen oder Prophet des Alten Testament hat Gott gesagt, fahr nach Edom oder fahr nach Ammon oder fahr nach Syrien oder so und predige dort oder so. Gott hat sowas nie gemacht. Und so durch das Buch Jona erkennen wir, dass ja Gott auch die Menschen in anderen Völkern liebt, dass Gott auch möchte, dass die anderen Menschen sich bekehren. Wie jetzt der Apostel Paulus in Römerbrief, er sagt, dass alle Menschen ja ein Gewissen haben. Alle Menschen können erkennen, dass es einen Gott gibt und dass das Gesetz Gottes ist erkennbar, dass die Menschen merken, dass es ja falsch ist, Bosheiten zu machen, töten, Ehebrechen, stehlen und solche Sachen. Da braucht man ja keine Bibel, um das zu wissen. Auch die Menschen ohne Jesus, die wissen, dass es falsch ist. Und deswegen durfte auch Jona predigen. Weil das wäre ja ganz komisch, wenn jetzt Jona irgendwo ankommt und sagt, Leute, lasst eure Bosheit, bekehrt euch. Ne? Und dann würde das Volk sagen, was? Wir sind ja gar nicht böse, nur weil wir ein paar Leute umbringen und stehlen und ehebrechen. Das ist ja gar nicht schlimm. Ne? Das heißt, ne, es gibt Leute, die sagen so besessen sind von Teufel, die schon den Gewissen verloren haben. Die haben das Gewissen schon abgestumpft. Die wissen wirklich nicht, dass der Töten und Ehebrechung stehlen böse ist. Und da gibt's einen Namen dafür, Soziopath oder so, ne? Soziopath, eine Person, die jetzt sich nicht einfühlen kann in andere Menschen oder so, die eine andere Person schlägt und nicht nachvollziehen kann, dass es Schmerzen verursacht hat an der anderen Person, weil sie sich nicht einfühlen kann und so. Es gibt Leute, die so krank sind, die machen andere Leute Böses an und haben nicht das Mitgefühl, um zu spüren, dass sie das gemacht haben. Aber die meisten Menschen, die haben dieses Gefühl, die wissen, dass es falsch ist, dass es andere Menschen schadet. Und deswegen konnte auch Jona zu denen gehen, obwohl sie ja nicht die Bibel hatten, obwohl sie ja nicht das Wort Gottes hatten, die Gesetze Moses hatten, aber trotzdem konnte er predigen und sagen, Leute, ihr macht Sachen, die Gott nicht gefallen. Und bereut das, tue Buße. Das Wort tue Buße ist in der deutschen Sprache so ein bisschen nicht so ganz korrekt. Ne? Deswegen bevorzuge ich das Wort Reue. Ne? Bereut eure Sünden. Bereut das Böse, weil ansonsten wird Gott diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Und er hat gepredigt und wahrscheinlich hat er gedacht, ja, diese Leute, die sind so böse, die sind so schlimm, die werden das gar nicht wahrnehmen, was ich hier rede. Die werden einfach weiterleben und Deswegen, nachdem er dann durch die Stadt gelaufen ist, hat er sich auf den Hügel gesetzt und gesagt, so, jetzt warte ich mal die 40 Tage und hab hier ein Spektakel, ne, und sehe, wie jetzt Feuer vom Himmel fällt auf diese Stadt und so, und hab mein, ne, ja, damals gab's ja kein YouTube und so, oder ne, solche Sachen, Zirkus und so, und deswegen hat er gedacht, okay, ich hab hier mein, kann mich amüsieren, indem ich sehe, wie die ganzen Leute hier zerstört werden und so. Ne? Aber das Gegenteil ist geschehen. Die Menschen haben sich bekehrt. Ganz viele, sogar der König. Und Gott hat die Stadt nicht zerstört. Ne? Und dann weißt du schon, Gott musste mit Jonas diskutieren und ihm erklären, dass er auch die Menschen dieser Stadt liebt und, ne, und dass die Tiere auch nicht unwichtig sind, und warum sollte er so viele Menschen zerstören, die sich doch bekehrt haben und so. Und Jona war sauer, und ne, diese Geschichte mit diesen kleinen, dieser kleinen Pflanze, was Gott wachsen ließ und so weiter, um Jona das beizubringen, dass er einfach falsch lag, dass diese Menschen ja viel mehr Wert haben als eine Pflanze, dass der Mensch Wert hat vor Gott. Lass mal sehen. Ja, Jona wurde sehr berühmt. Sogar hier in anderen Büchern des Alten Testaments wird er genannt, 2. Könige, Könige 14, 25. Nicht aber, weil er Wunder getan hätte oder ein großes Buch geschrieben oder viel Mut im Glauben erwiesen, sondern er fällt auf wegen seiner negativen Eigenschaften. Ungehorsam, Rebellion, Vorurteile, Hass, Selbstrechtfertigung und Stolz. Und da denkt man, so einer war ein Prophet, ne? Okay, der war vielleicht ein, ne, ein negatives Beispiel. Aber ich denke, jeder Prophet hat ja vielleicht ein bisschen davon. Und trotzdem benutzt Gott die Propheten. Gott hat nie gesagt, so, wenn jemand ein Prophet sein muss, dann muss er zuerst mal perfekt sein, sündenfrei. Dann hätte Gott ja kein einziger Prophet. Und so viel denken viele, oh nein, aber ich kann ja kein Prophet sein, weil ja ich hab doch, ne, bin doch nur ein Mensch, hab da meine Fehler und so, ne? Nee, Gott kann auch uns gebrauchen. Ja, im Fisch. Gott kann uns gebrauchen. Und interessant ist, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, die Botschaft ist der Prophet selbst. Das heißt, wie Gott mit dem Prophet umgeht, das ist die Botschaft. Wie Gott mit dem Prophet umgeht. Das heißt, dass der Prophet rebellisch war, dann Gott, ne, ist hinter ihm gegangen, hat mit ihm gearbeitet, das heißt, hat den Sturm geschickt und so. Das heißt, wie Gott arbeitet im Leben vom Prophet. Das heißt, wie Gott in unser Leben arbeitet, wenn wir rebellisch sind, wenn wir dickköpfig sind, wenn wir mit Vorurteile haben, wenn wir Hass haben, wenn wir und so weiter. Gott arbeitet in uns. Gott will uns verbessern. Gott will uns Lektionen erteilen. Na, okay, jetzt war das ein bisschen negativ besetzt, aber Gott will uns was lehren. Er will uns beibringen viele Sachen, wie er die Menschen liebt und wie er die Menschen retten will, und dass er im Leben aller Menschen arbeitet. Und Jona hat gedacht, nee, Gott arbeitet in den Leben der guten Menschen. Aber diese Niniviten, die sind so böse, der Heilige Geist wird gar nicht die berühren. Die werden, ne, weil man weiß, dass der Heilige Geist die Menschen, ne, zur Erkenntnis der Sünde führt. Die werden nie erkennen, dass die Sünder sind, ne, weil die sind total verloren. Die, ne, die haben noch nie die Bibel gelesen. Die haben, ne, die waren ja ganz weltlich erzogen, die haben noch nie eine Predigt gehört, ne, das ist ja völlig, ne, verschwendete Zeit, mit solchen Menschen zu arbeiten, ne. Und dann hat er wieder etwas gelernt, was ja auch für uns heute gilt, dass es ja auch heute Menschen gibt, die noch nie eine Predigt gehört haben, die ganz weltlich erzogen wurden und so weiter und trotzdem sich bekehren, ne. Ich kannte einen Kollegen von mir in der theologischen Hochschule, der war noch nie in einer Gemeinde, noch nie in einer Kirche, und dann war eine Predigt von Billy Graham, hat eine Kampagne gemacht, da in Brasilien, in São Paulo, Und dann ist er da rein und hat eine Predigt gehört und hat sich bekehrt und hat Theologie studiert. Ne? Das heißt, zum ersten Mal eine Predigt gehört und dann direkt in dieser ersten Predigt sich bekehrt und wollte Pastor werden. Ne? Und man denkt, nein, sowas passiert nicht. Ne? Und so hat ja auch Jona gedacht. Aber ja, das passiert schon. Das sollten wir wissen. Ja, und im Fisch, ne? Okay, im Fisch, kein anderer Prophet war im Fisch, aber man könnte das ja anders nennen. Man könnte sagen, das ist ja so eine Art Wüstenzeit. Wie Jesus, der hatte eine Wüstenzeit, der Apostel Paulus hatte auch eine Wüstenzeit und Moses hatte auch eine Wüstenzeit und so weiter. Das heißt, sehr viele Männer und Frauen Gottes hatten ihre Wüstezeit. Das heißt, eine Zeit, wo die Welt um ihn herum zusammenbricht. Egal, ob man ja, ich sag mal so, wortwörtlich in einer Wüste geht oder was anderes passiert, dass man ja die Arbeit verliert, arbeitslos wird oder dass jemand stirbt von der Familie oder dass man ja eine schwere Krankheit durchmacht. Egal, welche Situation, das sind ja, kann man oft nennen, so eine Art Wüstenzeit, so eine Art Tal des, wie steht Psalm 23, und wenn ich auch wandle durch finstere Todestal, ne? Das heißt, dieser finstere Tal passiert, ne? Steht nicht, wer an Jesus glaubt, der läuft nie durch das finstere Tal. Nein, es steht, wenn ich gehe durch das finstere Tal, bist du bei mir. Und so, ne, hier auch Jona im Fisch, das war so ein finstere Tal oder so eine Wüste, im übertragenen Sinn so eine Zeit, wo er eine persönliche geistliche Erneuerung erfahren hat, wo er sich total gedemütigt hat, wo er um Vergebung gebetet hat und wo er dann die Gnade erfahren hat. Und ja, durch diese geistliche Erneuerung, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, durch diese Demütigung, durch diese Gebete, und dann hat er gepredigt und die ganze Stadt hat sich bekehrt, quasi, ne, die größte evangelistische Erfolg aller Zeiten nach dieser geistlichen Erneuerung in dieser im Bauch dieses Fisches, das heißt in dieser Wüstenzeit. Deswegen sollten wir auch nicht rebellisch sein gegen solche Wüstenzeiten, wenn Gott erlaubt, dass es uns schlecht geht in bestimmten Punkten unseres Lebens, können wir vielleicht in diesem Punkt eine geistliche Erneuerung erfahren, dadurch, dass wir uns Demütigung, dass wir, wie man so sagt, dass man sich zerbricht, dass man ja sich ausschüttet vor Gott, dass man, dass man Vergebung bittet, dass und so weiter und so weiter, dass man mehr die Bibel liest, dass man mehr betet, und das Endeffekt kann sein, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und dann viel mehr Erfolg haben in das, was wir tun, in unserem Werk für den Herrn. Fragt sich, ja, aber schau mal, Gott hat dir nicht versprochen, dass er die Stadt zerstören würde nach 40 Tagen. Weil einige könnten sagen, ja, schau mal, Gott hat gesagt, ich werde die Stadt zerstören, aber er hat die Stadt nicht zerstört. Das heißt, Gott hat gelogen, und deswegen verstehe ich das so, dass Jona gepredigt hat, bekehrt euch, tut Buße, bereut eure Sünden, und wenn ihr das nicht tut, dann wird Gott die Stadt zerstören. Obwohl es ja nicht so steht in diesen Wörtern. Weil er nicht davon ausgegangen ist, dass die Menschen sich bekehren. Ja. Und interessanterweise, ja, die Niniviten, Ninive war doch Feind von Israel. Ninive hat später ja Israel eingenommen, hat ja Israel versklavt und vertrieben, die Israeliten. Das heißt, Ninive war ja Feind von Israel. Und das Werk von Jona war, ja, er hat was, Ninive was Gutes angetan. Die Stadt von der Zerstörung bewahrt. Das heißt, wenn ja das Volk sich nicht bekehrt hätte, hätte Gott Ninive zerstört und Israel würde verschont sein. In Jahr 722 könnte auch so sein. Das heißt, Jona könnte vielleicht denken, weißt du was, Gott wird diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Gott wird diese Stadt in 40 Tagen zerstören. Und wenn ich ja nicht predige, wenn ich nichts sage, dann können die Menschen sich auch nicht bekehren und dann wird Gott diese Stadt zerstören. Und dann, das ist ja für uns ja genau, was wir wollen. Ne? Vielleicht war auch das der Grund, warum er nicht dahin wollte. Und deswegen muss man sagen, dass man ja nicht die persönlichen Gefühle mit dem Werk Gottes vermischen kann. Jona als Mensch hatte das Gefühl, ne, Ninive ist eine böse Stadt, die wollen wir nicht, die sind unsere Feinde. Aber Gott hat ihm ein Werk gegeben, geh hin und predige, dass die Menschen zu Gott finden, dass die Menschen sich bekehren und gottesfürchtig werden. Ne, und Jona konnte das nicht ja gut auseinanderhalten. Aber das ist dann eine Botschaft für uns. Wir, wenn wir ja berufen sind, Missionare zu sein oder Propheten zu sein, dass wir das trennen. Unsere persönlichen Gefühle und die Botschaft Gottes, wie jetzt ein Fall von einem Pastor, der hatte eine ganz schlimme Erfahrung, dass seine Frau, misshandelt wurde von einem Krimineller. Und irgendwann später hat er in ein Gefängnis gepredigt und hat das erwähnt, dass seine Frau misshandelt wurde. Und dann hat ein Krimineller sich gemeldet und hat gesagt, dass er das war. Und das war ja sehr, sehr schwer für ihn, für diesen Prediger, dieser Moment. Aber er hat dann gesagt, ich vergebe dir, was du getan hast. Und das heißt, es war sehr schwer, weil er musste das trennen. Er als Mann Gottes darf das ja nicht vermischen, sowieso. Nicht sagen, okay, jetzt lasse ich hier mein Amt nieder und hau dir eine in die Fresse oder so. Und werde dein Zellkollege sofort gefangen genommen von der Polizei und so, okay. Trennen, ne? Unsere persönlichen Gefühle und auf Seite 25, Mission. Ja, Jona ist für uns ein Beispiel für Aussendung zu einer kulturübergreifenden Mission. Ganz wichtiger Beispiel für uns, weil wir werden im Heft Nummer 12 studieren über Missionare. Da gibt's eine Lektion über Missionare. Und da erkläre ich, wo die Bibel über Missionare redet. Und es gab ja im Neuen Testament auch ein paar kulturübergreifende Missionare, wie jetzt der Apostel Paulus. Ist ja auch viele Länder bereist und so Gemeinde gegründet in vielen Ländern. Aber im Alten Testament ist hier Jona unser wichtigstes Beispiel für kulturübergreifende Missionare. Und das ist ja auch wichtig, weil das ist eine ganz schwere Mission. Weil viele denken, dass das Schwerste, was es gibt in einer kulturübergreifenden Mission, wäre die Sprache zu lernen. Viele denken, ja, okay, ich gehe irgendwo hin, lerne die Sprache und fertig, dann baue ich eine Gemeinde oder so. Ne? Und dann werden die merken, hey, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Ne? Warum? Weil die größte Barriere ist die Kultur. Und viele sind nicht bewusst, dass die Kultur eine Barriere ist. Viele merken nicht, dass andere Länder, andere Völker, andere Kulturen haben. Viele merken das nicht. Viele gehen irgendwo hin und denken, dass die Menschen dort gleich ticken wie wir. Es ist nicht so. Jeder Mensch ist aufgewachsen in einem Umfeld, wo bestimmte Werte gepflegt werden, die ja ganz anders sind als in anderen Ländern. Andere Werte, andere Art zu denken, andere Gewohnheiten, andere Art zu kleiden, anderes Essen, vieles, vieles ist ganz anders. Und deswegen ist es ganz schwer, ein kulturübergreifender Missionar zu sein. Und ich sage, dass es ja, ich selber ja habe auch diese Erfahrung, weil ja, okay, ich bin aufgewachsen unter Deutschstämmige in Brasilien. Aber trotzdem ist ja Deutschland ganz, ganz anders als Südbrasilien. Die deutsche Kultur in Deutschland ist ja ganz anders als die deutsche Kultur in Südbrasilien. Ja, weil man in Südbrasilien die Sachen isst, die es in Deutschland gar nicht gibt. Und dann man sagt, deutsches Essen. Ne? Aber das heißt, deutsches Essen wie vor 150 Jahren. Was es in Deutschland vor 150 Jahren gab oder so. Oder die sagen, deutsche Sprache, Aber dann, damit meinen sie ja die deutsche Sprache, die man in Deutschland vor 150 Jahren gesprochen hat, weil die Leute ausgewandert sind vor 150 Jahren und ne, dann da aufgewachsen sind und das gepflegt haben. Und ja, in 150 Jahren hat sich ja ganz, ganz vieles geändert und ist ganz, ganz vieles auch passiert. Das heißt, die zwei Weltkriege sind ja in Deutschland geschehen und nicht in Brasilien. Und deswegen ja ticken die Deutschen in Deutschland ja ganz anders als die Deutschen in Brasilien, weil man ja vieles erlebt hat, was die dort nicht erlebt haben und so weiter. Und ja, viele denken, ja, die europäische Kultur, und das ist ja auch, ist nicht so. Wenn du jetzt nach Holland fährst, ne, und da schaust, wie die Menschen sich verhalten, oder nach Frankreich, wie die Menschen sich verhalten, oder in Spanien oder Italien, was ja alles Länder sind, die um uns herum sind, und fragst dich, ja, schau mal, die Holländer, die sind doch total nett und offen und freundlich, und die Franzosen, die sind total nett und offen und freundlich, und die Spanier total nett und offen und freundlich, und die Italiener total nett und offen und freundlich, und die Deutschen geschlossen und ernst und zurückhaltend. Ja, warum ist das so? Ja, weil nur Deutschland hat zwei Weltkriege verloren. Alle anderen haben gewonnen. Die Franzosen haben zwei Weltkriege gegen Deutschland gewonnen, ne? Und Spanien, Italien und so. Okay, Italien hat nicht gewonnen, gegen Deutschland, keiner dieser Völker hat ja zwei Weltkriege verloren. Und viele Menschen wollen das nicht wahrnehmen, dass die Deutschen einfach dieses Trauma in sich haben und deswegen so sind, wie sie sind, verletzt in ihrer Seele. Okay, jetzt sind ja 70 Jahre vergangen und die meisten sind schon gestorben. Aber ja, sowieso bleibt vieles Kultur, weil Kultur bedeutet das. Das ist ja ein, ne, das Wort Kultur bedeutet eine Pflanzung. Pflanzung, das heißt eine Kultur von Orangen, also eine Pflanzung von Orangen oder so. Das heißt, das sind Pflanzen, die zusammenwachsen im gleichen Boden. Das bedeutet das Wort Kultur. Und so, die deutsche Kultur heißt ja Menschen, die zusammengewachsen sind und die ähnliche Erfahrung haben. Und das wird weitergegeben. Die Großeltern, die haben im Krieg gekämpft und haben ihre Häuser wurden zerstört. Und deswegen sind sie so ganz traurig gelebt. Und die Kinder von denen, ja, die sind ja in diesem Umfeld aufgewachsen von Traurigkeit und so weiter. Obwohl ja die Kinder ja einen Wohlstand hatten, aber der Umfeld, ne, und so weiter. Deswegen ja, sind ja die Deutschen anders als alle anderen. Und viele wollen das nicht verstehen. Viele denken, ja, die Deutschen, die sind böse. Die, schau mal, wie ihre Gesichter geschlossen sind. Ne? Aber das ist nicht deswegen. Das ist einfach ja der Umfeld, wo die Menschen aufgewachsen sind. Deswegen, wenn ein Missionar zu einem Land fährt, ne, muss er auch studieren, was ist ja hier geschehen in den letzten 100 Jahren. Warum sind die Menschen so, wie sie sind? Das sind ja nicht willkürlich. Die Menschen sind nicht, wie sie sind, weil sie so entschieden haben, dass sie so sein wollen, sondern das ist eine Kultur, das ist Ambiente, wo sie aufwachsen. Und wenn man ja das nicht ernst nimmt, dann wird man ja nie Erfolg haben. Dann wird man ja nie wirklich kommunizieren mit solchen Menschen. Wenn man die Menschen nicht ernst nimmt, wie sie sind. Wie Apostel Paulus hat gesagt, ich bin ein mit dem Juden bin ich ein Jude, mit den Griechen bin ich ein Grieche. Das heißt, ne, sich anpassen an den Menschen. Das ist das Ziel eines Missionars. Wenn ein Missionar nach Marokko geht, ja, dann muss er wie ein Marokkaner sich verhalten. Ne? Wie jetzt, ich war in Jordanien. Dann hat ein Missionar von dieser Mission, ne, der hat sich so gekleidet wie die Araber mit so einem Tuch um den Hals. Ne, ich fand das ja ganz merkwürdig. Ne, aber irgendwie hat er so einen Hauch von Araber mit diesem Tuch und so ein Bart hat er sich wachsen lassen so. Und dann habe ich gedacht, ja klar, die Türen werden sich ja viel leichter öffnen für jemanden, der versucht, sich anzupassen, als für jemanden, der immer versucht zu betonen, dass er anders ist, dass er ein Ausländer ist. Okay, das werden wir studieren im Heft Nummer 12 über Mission. Ja, Jona war ein Missionar. Ja, auch Missionare und Prediger des Evangeliums sind mit Fehlern behaftete Menschen. Ja klar, müssen wir nicht übertreiben und sagen, ja okay, kein Problem, ne? Ein bisschen klauen, ein bisschen und so weiter. Nee, das ist falsch. Das heißt, ein Prediger des Wort Gottes, ne, darf ja solche Sachen nicht machen. Wenn jetzt ein Prediger des Wort Gottes klaut oder so, ne, dann muss er ja entfernt werden von seinem Amt. Aber ich meine jetzt Fehler jetzt im mehr so im allgemeinen Sinn, ne, dass man ja nicht jedes Wort, was man sagt, wirklich durchdacht hat, ne, und dass ja nicht jede einzelne Geste, das man macht, durchdacht und durchgebetet hat und so. Manchmal rutscht uns ein Wort aus, was wir nachher denken, oh, das war ja nicht wirklich gesegnet und so. Und manchmal passieren Sachen, wo man sagt, oh, aber das wollte ich gar nicht und so. Ne? Das heißt Fehlern. Ich meine jetzt nicht Sünden, aber Fehlern. Vorurteile, Schwäche, Selbstrechtfertigung, Hochmut und so weiter. Ne? Vorurteile. Weil in Brasilien erzählt man, ich erzähle mal ein kleines Beispiel von solchen Vorurteilen. In Brasilien erzählt man Witze über die Portugiesen, weil die Portugiesen haben Brasilien kolonisiert. Und dann ist es ja Gewohnheit in Brasilien, Witze über Portugiesen zu erzählen. Und erzählen, dass sie dumm sind und so, ne? Und okay, ich kann mir vorstellen, dass sie in Portugal die Portugiesen Witze über die Brasilianer erzählen, wie sie dumm sind. Also okay. Und dann ist ja ein brasilianischer Pastor nach Südafrika gegangen, um dort zu irgendwas zu machen, zu arbeiten oder so. Und dann wurde Pastor von einer Gemeinde von Immigranten aus Portugal. Und in Brasilien hat er immer Witze über die Portugiesen erzählt, ne? Aber er war nicht so schlau zu merken, ne? Jetzt bin ich unter Portugiesen, und dann hat er ja weiter seine Witze über die Portugiesen erzählt. Und das ging nicht gut. Das heißt, irgendwann haben die gesagt, wir sind dumm, aber wir werfen dich raus oder so. Ne? Und okay, ne? Aber das ist ja nur ein Beispiel für diese Vorurteile. Das heißt, ja, wir sollen ja keine Witze erzählen über Menschen von anderen Ländern. Wir Christen sollen das nicht machen. Ne? Und wenn jemand das macht, ist ja auch nicht so schlimm, wenn es ja nur ein Witz ist. Aber es gibt Leute, die dann wirklich so denken, dass die Portugiesen dumm sind oder so. Das ist dann ganz falsch. Ne? Das ist ja ein Vorurteil und das ist Sünde. Das soll nicht sein. Und so, ne, sollen ja keine Vorurteile haben gegen irgendein Mensch. Wir sollen keine Vorurteile haben. Vorurteile ist Sünde, Sünde sowieso. Und wenn jetzt ein Missionar irgendwo hingeht, dann darf er ja keine Vorurteile haben gegen diese Menschen. Ist ja oft der Fall, wie zum Beispiel viele Missionare gehen zu Ländern wie jetzt zum Beispiel Afrika und die haben ja das Vorurteil, oh, alle Afrikaner sind ungebildet, sind arm, sind krank, die verhungern. Ne? Das heißt, wenn man dorthin fährt, schon mit diese Vorurteile, ne? und dann Missionare denken, weißt du was, ich fahre nach Afrika, um die Armen Afrikaner, die Ignoranten und Verhungerte zu helfen und denen Essen zu geben, damit sie weniger dumm werden und denen was beibringen, die Armen. Ja, das ist ja ganz schlimm. Viele denken so. Die denken ja, wir in Deutschland oder in USA oder so weiter, wir sind gebildet und reich, ne, und ganz die restliche Welt sind alles verhungerte Menschen, die unsere Hilfe brauchen, unser Mitleid brauchen, ne? Ja, und wenn wir mit so einem Vorurteil ankommen irgendwo und die Leute merken, dass ein Missionar denkt, dass er was Besseres ist, dass er zwei Stufen höher ist als die Menschen, die dort leben, ja, dann wird er keinen Anschluss finden mit den Menschen, verstehst du? Okay, ja, das hat ja wenig mit Jona zu tun. Ja, hat doch schon viel mit Jona zu tun, weil er auch voller Vorurteile war gegen die Niniviten, ne? Ja. Und deswegen, ja, auf Seite 26, ne, Gott arbeitet ja nicht nur durch den Missionar, sondern auch am Missionar selbst. Ne, weil ja auch kein Missionar ist ja 100% gereift im Glauben Und unser Ziel ist doch die volle Reife. Das heißt, wir müssen immer weiter reifen und Gott muss an uns arbeiten, uns verbessern, uns schleifen und so. Ja, ja. Hier, das, die Überschrift Reue und Buße, die ist ganz schrecklich, weil Jesus, ne, er hat dieses Wort benutzt, er hat gesagt, schau mal, die Niniviten haben sich bekehrt, als Jona gepredigt hat, ne, und ihr wollt euch nicht bekehren, ne. Das heißt, Jesus hat die Pharisäer mit den Niniviten verglichen. Und die Pharisäer, die haben ja die Niniviten gehasst, ne? Weil ja die Niniviten waren die, die auch die Samariter ja vertrieben haben und die ganze Sache ja gemacht hat mit den Samaritanern und so weiter. Und Jesus, ne, im Grunde sagt er, ja, die Niniviten, die sind doch viel, ne? Die haben ja viel mehr Gottesfurcht als ihr, ne? Und dann hat er ja ihnen, ja, ich sag mal so, durch die Blumen ins Gesicht geschlagen, ne? Ja, kein Wunder, dass die ihn gehasst haben und ihn töten wollten, ne? Ja, das ist wirklich so, ne? Das heißt, Jesus hatte den Pharisäern ja wirklich gezeigt, dass die keine Gottesfurcht, keine wahre Gottesfurcht hatten, dass die ja nur Selbstrechtfertigung hatten und so weiter. Ja, eine Frage, die man sich so stellt, hier, ich ja bearbeite jetzt die letzte Überschrift, allgegenwärtig und allwissend. Eine Frage, die man sich stellt, ist, warum wollte oder was hatte ja Jona im Kopf, als er nach Tarsis geflohen ist? Was hat er denn im Kopf? Weil er hat gedacht, ich werde von Gott fliehen. Ich werde von Gott fliehen. So hat er gedacht. Und heute würde man sagen, aber das ist ja unmöglich, von Gott zu fliehen. Aber dann muss ich ja ein Komma machen und ein bisschen erklären, weil damals, ne, 800 Jahre vor Christus, haben die meisten Menschen so gedacht, dass jedes Land sein eigener Gott hat. Man kann das ja in ein paar Texte nachvollziehen, zum Beispiel 1. Könige 20:28. Die, ne, die Ammoniten oder wie die hießen, haben gedacht, ja, unser Gott, ne, ist ein Gott, der Berge, und der Gott der Israeliten ist ja ein Gott der Täler oder sowas in der Art, ungefähr so. Das heißt, unser Gott gegen der Gott der Israeliten. Die haben gedacht, ja, unser Gott, der ist der Gott von Ammon, von dieses Land. Und Gott Israel ist der Gott vom Land Israel. Viele Leute haben so gedacht, die Ägypter, die haben ihre Götter, und die Babylonier, die haben ihre Götter, und die Griechen, die haben ihre Götter. Das heißt, jedes Land hat seine Götter. Und viele haben so gedacht, ja, wenn man ja in ein anderes Land zieht, ne, dann hat der Gott vom Land, woher man ist, ja, dort ja nichts zu suchen. Oder er kann, ne, da nicht erreichen. Er, ne, gehört nur zu diesem Land oder so. So haben viele Leute so gedacht, ne. Und deswegen ist es ja logisch, wenn man das versteht, dass Jona gedacht hat, ich werde von Gott fliehen. Ich werde von Gott fliehen. Das heißt, ich werde von Israel fliehen, und so fliehe ich vom Gott Israels. Und ja, durch das Ganze, was geschehen ist, ne, beweist Gott noch einmal, ja, weil er auch in ganz vielen anderen Texten das auch schon gezeigt hatte, wie hier Psalm 139, ne, dass Gott überall auf der Welt ist, dass Gott allgegenwärtig ist, aber das war vielleicht nicht allen so bewusst, dass es so ist. Und vielleicht war das auch für Jona nicht so bewusst. Und das wird dann wieder klar, dass Gott ist ja überall. Ne? Hier dieser berühmte Vers, Psalm 139, 7 und 8, wo sollte ich hingehen von deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mache ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Psalm 139, 7 und 8. Gott ist überall. Gott ist allgegenwärtig. Und Jona könnte nicht fliehen vor Gott. Aber er hat es gedacht. Er hat es versucht. Und es hat nicht geklappt. Und da sehen wir, dass ja auch Gott sogar im Bauch vom Fisch war. Nicht nur in Israel, nicht nur auf dem Land, sondern sogar auf dem Wasser. Ne, Gott ist überall, unter dem Wasser etc. Gott ist überall. Ich lese mal die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1, was können Missionare mit Jona lernen? Nummer 2, finde Gemeinsamkeiten unter die Botschaften von Jona und Jesus. Und Nummer 3, wer könnten unsere Niniviten sein? Amen. Halleluja.